Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Eine der häufigsten Sachen, die ich in Unterhaltungen, sei es jetzt in DMs oder im Coaching am Anfang mitbekomme, ist, dass viele Leute denken, dass sie einen kaputten Stoffwechsel haben, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert. Und ich glaube auch, viele, die jetzt hier zuhören, haben das Gefühl aktuell oder schon mal gehabt. Also entweder man nimmt nicht ab oder nach dem Fettverlust nimmt man sofort wieder zu. Und deshalb klären wir heute, wie der Stoffwechsel funktioniert, wie man so einen Crash vermeiden kann und wenn der schon passiert ist, wie man das Ganze wieder in den Griff bekommt. Und falls du das erste Mal eine Podcast-Folge hörst, jetzt kommt ein kleines Intro, auch so ein bisschen, was persönlich gerade bei mir abgeht. Wir machen ein kleines Preview der Folge. Du kannst einfach über die Kapitelmarken in Spotify oder einer anderen Podcast-App springen. Das heißt, falls du nur das Thema anhören willst, dann kannst du das jederzeit machen. Und jetzt geht's gleich los mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ihr habt heute mal ein bisschen anderes Intro gehört, das will ich in Zukunft so beibehalten, dass ich euch einen ganz kurzen Teaser am Anfang der Folge gebe, gerade für Leute, die den Podcast nicht abonnieren und einfach nur mal eine Folge hören wollen oder einfach sich für ein Thema interessieren, dass ihr dann eigentlich sofort wisst, um was es geht. Und danach kommt, wie gewohnt, ein bisschen entspannteres Intro, dass wir nicht ganz so hardcore direkt in die Folge reinstarten. Bei mir privat ist gerade relativ viel los, also ich denke, die mir auf Instagram folgen, merken es. Ich bin eigentlich immer, wenn ich eine Story mache, sitze ich eigentlich hier am Laptop. Und das ist eigentlich auch wirklich gerade das Einzige, was ich mache. Das hat auch einen Grund. Ich habe euch ja schon ein paar Mal hier erzählt, dass sich für mich privat, aber auch hier in dem, was wir machen, viel verändern wird. Das, was sich hier verändern wird, das dauert alles noch ein bisschen. Und das ist jetzt auch kein Rundumschlag, aber es kommt vieles dazu. Das heißt, da muss ich einfach gerade viel planen, viel umstrukturieren und viel vorbereiten. Das läuft aber alles so ein bisschen im Hintergrund. Aber ich muss gerade privat auch sehr, sehr viel bei mir organisieren, planen und so weiter. Und ich bin auch deshalb nächste Woche auf Mallorca, ist jetzt der 8. Juni. Am Donnerstag fliege ich für 5 Tage runter. Allein, ich war tatsächlich noch nie alleine im Anführungszeichen Urlaub, wird aber für mich kein Urlaub sein. Und das sage ich euch jetzt hier auch exklusiv im Podcast zuerst, also auf Instagram. Mal schauen, wann ich das so ein bisschen teilen werde. Wobei, ich finde immer, um sowas muss man eigentlich kein Geheimnis machen. Aber ich werde schauen, also ich fliege nach Mallorca mit dem Ziel, um zu schauen, ob ich da in Zukunft mehr Zeit verbringen werde und vielleicht auch dauerhaft dort bleiben werde erstmal. Und deswegen bin ich auch erstmal alleine dort. Nicht, weil ich das alleine machen werde, also ich werde das mit Freunden zusammen machen, aber die waren schon alle dort, die wissen, wie es da ist und ich will jetzt einfach mir mal anschauen, wie es mir da gefällt, ob das eine Option für mich ist. Ich habe nur Positives gehört, also ich will jetzt nicht 24/7 da am Ballermann abhängen und ich denke, das ist auch, was ich so von den meisten gehört habe, ein totales Bild, das viele von Mallorca haben. Und ich versuche mir jetzt ein richtiges Bild zu machen, mir das mal anzuschauen. Wie ist das mit Gyms, Daily Life und so weiter? Also wenn ich wirklich von dort aus arbeiten würde. Und deswegen gehe ich auch alleine hin, weil das kann ich alleine machen. Und dann kann ich auch ein bisschen besser so meinen Alltag simulieren, wenn ich wirklich alleine bin. Dann schaue ich mal, wie sich das so anfühlt, wenn ich da wirklich auch normal arbeite und so weiter. Einfach mal so eine Situation durchsimulieren. Das heißt, falls ihr da irgendwie Erfahrungen habt, ich war tatsächlich noch nie dort, ich war schon in so vielen Orten, aber komischerweise noch nie auf Mallorca, warum auch immer, dann schickt mir gerne auf Instagram Erfahrungen, gerade so was halt abseits vom Ballermann ist, also ich werde so in der Region von Palma sein, da habe ich mein Hotel und da würde ich dann vermutlich auch in Zukunft eher sein, weil ich brauche schon ein bisschen was um mich herum, ein bisschen Infrastruktur, ein bisschen Restaurants, ein bisschen Gyms, muss schon ein bisschen was los sein, also aktuell brauche ich jetzt nicht so die komplette Ruhe. Irgendwo so auf der Nordseite ist es, glaube ich, ein bisschen ruhiger. Nordostseite ist, da ist, glaube ich, ein bisschen ruhiger. Deswegen eher so in der Gegend, wenn ihr Empfehlungen habt für Restaurants, Gyms, was ich mir mal anschauen sollte und so weiter. Ich habe zwar nur in Anführungszeichen 5 Tage, aber ich kann auch relativ schnell wieder runterfliegen. Also mal schauen, ob das jetzt in der nächsten Zeit das einzige Mal war. Ich erzähle euch dann noch so ein bisschen genauer hier die Pläne, was bei mir so, also wo ich dann sein werde und so. Aber das ist jetzt erstmal so der nächste Step. Ihr seht es dann natürlich auf Instagram auch, was ich da so mache. Und in Zukunft soll eigentlich alles gleich bleiben. Also ich will jetzt auch nicht irgendwie so contentmäßig da irgendwas verändern. Ich will einfach nur von einem anderen Ort aus arbeiten, weil das einfach für mich von der Psyche einfach viel, viel besser ist. Ich merke das halt oft. Ich denke, ihr kennt das alle, wenn es hier so viel dunkel ist im Winter und wenig Sonne. Und bei mir ist halt so, wenn ich nicht so viel arbeiten würde, dann wäre das vermutlich nicht so ein krasses Thema. Aber dadurch, dass es halt Phasen gibt, wo ich ganz, ganz oft 10 Stunden am Tag arbeite, auch wenig Socializing habe, also so wie ich es nicht empfehle, aber so wie ich es halt oft mache, dann brauche ich da einfach ein bisschen ein anderes Umfeld, damit ich das mental besser kompensieren kann. Und das habe ich zum Beispiel jetzt auch auf Bali gemerkt, habe ich auf Teneriffa gemerkt, als ich jetzt letzten November war. Und deswegen will ich da einfach ein bisschen was ändern, mal schauen, wie das so ist. Ich nehme euch da auf jeden Fall mit, auch werde sicherlich hier immer wieder mal ein bisschen was berichten. Ja, und deswegen, falls ihr Empfehlungen habt, gerne her damit. Und jetzt kurz, bevor wir anfangen, Preview der Folge, um was geht's heute? Ich habe es ja schon ganz am Anfang im Intro gesagt, es geht ums Thema Stoffwechsel. Wir schauen uns jetzt im ersten Part an, was sind die Grundlagen, das heißt, wie funktioniert der Stoffwechsel, wie funktionieren Stoffwechselanpassungen, und dann gehen wir wie immer in die Praxis rein, gehen ins Coaching-Corner-Segment und dann schauen wir uns an, wie funktionieren Stoffwechselverringerungen in der Diät und wie kann man diese vermeiden, und wenn die durch eine Diät passieren, wie kann man die möglichst gut wieder rückgängig machen. Das heißt, ihr habt dann eine wirklich gute Guidance und versteht, wie das Thema funktioniert. Wir werden noch ganz häufig in der Zukunft drüber sprechen, weil man noch sehr, sehr cool ins Detail gehen kann und das alles super, super spannend ist. Also es wird nicht die letzte Folge zum Thema sein, aber ich möchte mit der Folge mal so einen Einstieg machen, das Thema relativ in Anführungszeichen oberflächlich für unsere Verhältnisse hier abhandeln. Also wir gehen jetzt nicht super, super, super krass ins Detail bei den meisten Sachen, aber dann habt ihr einen schönen Rundumblick über das ganze Thema. Euch wird auch viel bekannt vorkommen über Sachen, die wir schon gesprochen haben, Need, ja, also so Alltagsaktivitäten, die sich anpassen, etc. Ihr werdet viel schon mal ein bisschen gehört haben, aber das Ziel der Folge soll sein, euch einen guten Überblick über den Stoffwechsel zu geben, über die Anpassungen, die da passieren, und dann natürlich auch, was konkret in der Diät passiert, wie man das vermeiden kann und auch, wie man das danach rückgängig machen kann. Also ihr werdet 100% davon profitieren, und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem theoretischen Part an und dann gehen wir ins Coaching-Corner-Segment. Als allererstes schauen wir uns jetzt mal an, wie der Stoffwechsel überhaupt aufgebaut ist. Das heißt, welche Komponenten habt ihr da, die zum Kalorienverbrauch beitragen? Und ich denke, die meisten haben das schon mal gehört. Als Wiederholung würde ich es euch trotzdem empfehlen, hört es euch nochmal an. Aber ihr könnt auch alternativ jetzt den Part einfach skippen. Also, die größte Komponente im Stoffwechsel ist die Basal Metabolic Rate. Habt ihr vielleicht auch schon mal unter dem Begriff Grundstoffwechselrate gehört. Im Endeffekt ist es die Energie, die der Körper benötigt, um alle Funktionen am Laufen zu halten. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid bettlägerig, ihr bewegt euch nicht, ja, ihr seid komplett still, und alle die Funktionen, die der Körper da erfüllen muss, Atmung, Blutkreislauf, Organfunktionen und so weiter, das ist die Basal Metabolic Rate, also die Grundstoffwechselrate. Und die macht, es ist unterschiedlich, aber in der Regel so 60-70% des Kalorienverbrauchs aus. Das heißt, die Grundstoffwechselrate, die ist ein ganz, ganz großer Chunk sozusagen von eurem Kalorienverbrauch. Und deshalb ist auch die Muskelmasse zum Beispiel so ein wichtiger Faktor, weil die Basal Metabolic Rate, also diese Grundstoffwechselrate, die ist höher, wenn ihr einen höheren Anteil an Muskelmasse habt. Das heißt, du wiegst jetzt zum Beispiel 70 Kilo und hast davon, zum Beispiel, 50 Kilo Muskeln. Dann wirst du mit 20 Kilogramm Fett, wirst du in einem anderen Szenario, wo du 55 Kilogramm Muskeln und 15 Kilogramm Fett hast, mehr Kalorien verbrauchen. Weil Muskulatur im Ruhezustand mehr Kalorien verbraucht. Habt ihr sicherlich schon mal gehört. Das ist auch ein Fakt, der eine große Rolle spielt. Also deswegen ist ja Krafttraining so positiv für den Kalorienverbrauch, weil wir einfach unsere Körperzusammensetzung verändern. Das heißt, das Verhältnis von Muskulatur zu Fett. Und dadurch verbrauchen wir automatisch mehr Kalorien, ohne dass wir irgendwie uns mehr bewegen müssen oder irgendwas anderes machen müssen. Das heißt, im Ruhezustand, ohne dass ihr was macht, und auch bei jeder Aktivität, ihr verbraucht mehr Kalorien, weil ihr mehr Muskelmasse habt. Ich habe ja oft schon gesagt, dass ich das keinen guten Tipp finde, mehr Muskelmasse aufzubauen, wenn man mehr Kalorien verbrauchen möchte, in einem akuten Szenario, weil Muskelaufbau dauert. Das heißt, wenn eine Person jetzt Fett verlieren will, dann wäre mein letzter Tipp, in der Diät zu sagen, komm, wir fangen jetzt mal mit Krafttraining an. Nur deshalb, also nur aus dem Grund, um den Kalorienverbrauch zu erhöhen. Jetzt nicht falsch verstehen, Krafttraining ist eine wichtige Intervention, wenn man Fett verlieren möchte. Das heißt, ich würde das schon raten, aber aus anderen Gründen, nicht um den Kalorienverbrauch zu erhöhen, sondern um einfach eine gute Kalorienpartitioning zu haben. Das heißt, dass im Endeffekt Nährstoffe ein bisschen sinnvoller benutzt werden und schon auch, dass wir langsam jetzt Muskulatur aufbauen, gerade wenn eine Person komplett anfängt, dann macht es schon Sinn, auch am Anfang von der Diät zu sagen, wir fangen jetzt mit Krafttraining an, damit wir schon auch deinen Kalorienverbrauch erhöhen, aber das wäre in der Hierarchieebene ziemlich weit unten, um den Kalorienverbrauch zu erhöhen. Da würde ich erstmal ganz andere Maßnahmen vornehmen, also zum Beispiel Alltagsaktivität erhöhen. Das ist ja viel, viel sinnvoller, als Muskulatur aufzubauen, weil das ist ein langfristiges Projekt. Heißt nicht, dass es nicht relevant ist. Das muss man halt immer unterscheiden. Aber in so Situationen muss man halt abwägen, okay, wo setze ich meine Prioritäten? Und deswegen ist Muskelmasse aufbauen extremst relevant für den Kalorienverbrauch. Aber kurzfristig gedacht, wenn ich sage, ich will jetzt Fett verlieren, dann gibt es andere bessere Maßnahmen. Dass ihr den Unterschied einfach versteht, aber ich denke, der ist auch ganz logisch. Zweiten Teil, den ihr habt, ist TF, Thermic Effect of Feeding oder of Food. Das ist die Verdauungsenergie, habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, dass wenn der Körper Nahrung aufnimmt, dann braucht er dafür Energie. Und das ist eben dieser Thermic Effect of Feeding. Der ist, je nachdem, wie eure Makronährstoffverteilung ist, irgendwo zwischen 5% und 15%. Macht also auch relativ wenig aus vom Stoffwechsel. Ist nicht so wie die Basal Metabolic Rate, die so einen großen Chunk ausmacht. Dann habt ihr noch EAT, Exercise Activity Thermogenesis. Wie es der Name schon sagt, alle Kalorien, die ihr beim Exercisen, also beim Sport, verbraucht. Und dann gibt es die größte Variable, über die wir hier auch ganz, ganz oft sprechen wollen. Das ist der wichtigste Faktor neben der Basal Metabolic Rate im gesamten Kalorienverbrauch, einfach im Stoffwechsel, ist NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Und das sind im Endeffekt alle Bewegungen, die kein bewusster Sport sind. Also wenn ich jetzt hier, das ist immer mein Beispiel, ich nehme den Podcast auf, gestikuliere mit meinen Händen, das seht ihr zwar nicht, aber das mache ich oft. Oder ihr sitzt irgendwie dran und ihr kennt so Leute, die ganze Zeit so mit den Beinen wippen. Ihr steht auf, holt euch ein Glas Wasser, Staubsaugen, sonstiges. Egal welche Bewegung, die eben kein Sport ist, die gehört zu dieser Stoffwechselkomponente. Und das ist auch die größte individuelle Variabilität, die wir zwischen Menschen sehen. Das heißt, wenn wir ein gleiches Szenario haben, gleiches Gewicht, vielleicht auch noch gleiche Körperzusammensetzung, und dann alles ähnlich ist, dann ist auch die Basal Metabolic Rate ein bisschen unterschiedlich. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Selbst wenn die Körperzusammensetzung gleich ist, also Muskelmasse zu Fettmasse, dann spielt die Organmasse, darüber werden wir auch in anderen Podcast-Folgen noch sprechen, eine wahnsinnig große Rolle. Also man sieht jetzt in neuen Studien, dass die Basal Metabolic Rate extrem durch Organmasse beeinflusst wird. Ja, und das ist zwar ein Punkt, wo sich schon Unterschiede zeigen. Ja, also wir haben schon Unterschiede von Menschen zueinander in dieser Basal Metabolic Rate. Aber die größte individuelle Variabilität haben wir beim NEAT, also bei dieser Non-Exercise Activity Thermogenesis. Weil das sind einfach alle spontanen Bewegungen, die wir tagsüber machen. Und das ist einfach durch den Alltag beeinflusst, also was für einen Job ihr habt, was für ein Lebensumfeld ihr habt, also wo ihr wohnt etc. Und natürlich auch durch eure Genetik. So, und jetzt wird es spannend, weil jetzt schauen wir uns an, was denn für zwei hauptsächliche Hypothesen, die es aktuell in der Wissenschaft gibt, wie der Körper Veränderungen dieser Komponenten wahrnimmt oder was für eine Auswirkung die haben. Das heißt, wenn ich jetzt eine Komponente verändere, was passiert dann? Also wenn ich mich zum Beispiel mehr bewege und mehr NEAT habe oder mehr Sport mache und mehr EAT habe, also Exercise Activity Thermogenesis, was passiert dann? Verbrauche ich dann wirklich mehr Kalorien? Und da gibt es eben zwei Modelle, von denen das letzte vermutlich das ist, was sich am Schluss als das Richtige durchsetzen wird. Das ist, was gerade so die Wissenschaft eher zeigt. Es gibt einmal das Additive-Modell. Das heißt, umso mehr Bewegung wir haben, desto mehr Kalorien verbrauchen wir. Also wenn wir mehr spontane Bewegung haben durch NEAT und mehr EAT, also mehr Kalorien, die beim Sport verbrannt werden, dann wird es dazu addiert. Das heißt, mal ganz simples Szenario, du verbrauchst 2000 Kalorien und fängst jetzt an, jeden Tag 5000 Schritte mehr zu machen und dir anstatt 5-mal am Tag ein Glas Wasser zu holen, machst du es 10-mal und dann machst du noch, keine Ahnung, irgendwas anderes, was deine spontane Aktivitäten hochbringt und du machst noch 3-mal Cardio pro Woche, 30 Minuten. Und diese extra Kalorien, wir sagen jetzt einfach mal, das sind am Tag 400 Kalorien mehr, die du verbrauchst, die gehen jetzt auf deinen Kalorienverbrauch rauf. Das ist das Additive-Modell. Und dann gibt es das Constraint-Modell. Das heißt, umso mehr Bewegungen wir haben, also wieder NEAT und EAT, also spontane Bewegungen und Sport, desto mehr kompensiert der Stoffwechsel das. Das heißt, diese extra 400 Kalorien führen nicht dazu, dass du auf einmal 2400 Kalorien verbrauchst, sondern dass du vielleicht nur 2200 Kalorien verbrauchst, weil ein Teil dieser extra verbrauchten Kalorien auf irgendeinem anderen Weg kompensiert werden. Und diese zwei Modelle sind gerade so die führenden. Das Additive-Modell war das, was man in der Vergangenheit eher so ein bisschen präsenter gesehen hat in der Wissenschaft und jetzt gerade durch Forschung aus dem Labor von Ponzer, die machen ganz, ganz viel in diese Richtung und da zeigt sich schon immer mehr, dass dieses Constraint-Modell vermutlich das ist, was dann in der Wirklichkeit Anwendung findet. Und das hat natürlich extreme Auswirkungen auf alles, was wir machen. Das heißt, jede Intervention, die wir vornehmen, also Intervention zum Beispiel zu sagen, ich mache jetzt mehr Cardio oder ich versuche jetzt mehr Schritte zu machen, hat nicht die Auswirkungen, die wir rein rechnerisch sehen würden. Und das macht das ganze Thema komplex, aber nicht unlösbar. Und wie man das löst, dazu kommen wir später dazu. Aber das ist ein ganz wichtiger Fakt, dass ihr das versteht, dass es so, wie es aktuell aussieht in der Wissenschaft, dass nicht alle Kalorien, die ihr extra verbraucht, auf euren Kalorienverbrauch draufgerechnet werden. Und wir schauen uns jetzt an, was da konkret passiert. Jetzt gibt es eine kurze 30 Sekunden Unterbrechung mit einem Werbehinweis auf die Koro-Drogerie. Falls ihr mir auf Instagram folgt, dann seht ihr, wie oft ich die Produkte benutze. Ich liebe die wirklich, von Kakaonips bis Nussmus. Die haben so viele geile, hauptsächlich auch unverarbeitete Produkte und glaubt mir, die sind 10-mal besser für eure Sättigung als irgendwelche Light-Produkte, die so oft in der Fitnessbranche gepusht werden. Also, falls ihr da mal zuschlagen wollt, dann schaut einfach mal auf die Website korodrogerie.de. Mit Code KILIAN5 könnt ihr dann zusätzlich noch 5% sparen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass der Körper ein geschlossenes Energiesystem ist. Das heißt, Energie muss irgendwo hin und die kann nicht einfach verschwinden. Das heißt, wenn jemand in einem Kaloriendefizit ist, dann muss diese Energie irgendwie ausgeglichen werden. Entweder durchs Verbrennen von Fettmasse oder durchs Verbrennen von eben Muskelmasse und theoretisch auch durch Verkleinerung der Organmasse. Keine Angst, die wird auch wieder dann größer, aber es ist ganz normal, dass die Organmasse auch sinkt. Beim Fettverlust, gerade wenn er ein bisschen extremer ist, ist jetzt aber nicht tragisch, das ist ganz normal. Und es verändert sich auch wieder, aber der Körper muss dieses Defizit irgendwie ausgleichen, weil er verbraucht jetzt mal rein theoretisch 2500 Kalorien und bekommt nur 2000 Kalorien. Das heißt, diese 500 Kalorien müssen irgendwie ausgeglichen werden. Und das macht er eben zum einen Teil dadurch, dass er Masse, die er im Körper hat, verstoffwechselt, um sich diese 500 Kalorien wieder irgendwo herzuholen, weil er verbraucht ja 2500, er muss die irgendwo herbekommen. Aber eben, neue Forschung zeigt, dass ein Teil der Gleichung auch ist, diese 2500 Kalorien, die er verbraucht, nach unten zu bringen. Und darüber haben wir auch schon oft gesprochen, dass er das über Situationen macht, die wir auch wirklich messen können, wie zum Beispiel, ihr werdet lethargischer, macht dann auch weniger Sport, bewegt euch im Alltag weniger. Das besprechen wir jetzt gleich, aber wir gehen jetzt mal die einzelnen Stoffwechselkomponenten durch, damit ihr das gesamte Bild versteht, was da passiert. Dieses Constraint-Modell, also dass im Endeffekt der Körper extra Kalorien nicht komplett draufrechnet, sondern dass ein Teil davon kompensiert werden, passiert vermutlich durch verschiedene Wege. Als erstes haben wir die Basal Metabolic Rate, die den großen Teil eures Stoffwechsels ausmacht, also die Grundstoffwechselrate, haben wir vorhin gesagt, also alles, was ihr so im Ruhezustand verbraucht, einfach die Systeme, die euer Körper am Laufen halten muss. Und die passt sich an in der Diät. Die passt sich unterschiedlich stark an, in der Regel sind es so 5-15%. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Constraint-Modell betrachten und wir haben vielleicht 1000 Kalorien Basal Metabolic Rate, dann kann es sein, dass wir während der Diät bei einem gleichen Gewicht nur noch 900 Kalorien haben. Das heißt, rein rechnerisch, wenn wir das mal ausrechnen, wir sagen, wir starten mit 1100 Kalorien Basal Metabolic Rate. Also so viel macht diese Basal Metabolic Rate zu Beginn der Diät aus mit 70 Kilo. Dann verlieren wir 5 Kilo. Jetzt, das sind wirklich alles nur fiktive Zahlen, damit ihr das Thema versteht. Und dann sollte rein rechnerisch mit diesen 5 Kilo die Basal Metabolic Rate vielleicht nur noch 900 Kalorien betragen. Also wenn wir es rein rechnerisch runterrechnen. Aber es kann sein, dass sie dann im Endeffekt nur noch 800 oder 850 Kalorien ausmacht. Eben weil der Körper diese Stoffwechselrate runterfährt und effizienter wird mit den ganzen Systemen. Das heißt, wir haben hier schon die erste Anpassung. Das ist Teil dieses Constraint-Modells, dass er in Situationen einfach, ohne dass diese Energiegleichung nicht mehr passt, dass er einfach Sachen verändert, zum Beispiel die Grundstoffwechselrate. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, Genetik und so weiter, Organmasse. Es wird bald mal eine komplette Folge dazu geben. Dann schauen wir uns auch mal die Unterschiede an mit diesem Thema Organmasse, weil das super, super spannend für euch auch ist und euch dann auch Aufschluss gibt über eure Situation, weil viele ja nicht verstehen, hey, wieso verbrauche ich so wenig Kalorien und kann das wirklich so sein? Deswegen, da kommt auf jeden Fall noch mal eine komplette Folge dazu. Dann den zweiten Teil, der jetzt nicht wirklich zum Constraint-Modell gehört, aber der auch einfach ein Fakt ist, ist, dass der Thermic Effect of Feeding auch nach unten geht. Der macht ja so 5-15% aus. Wenn ihr jetzt 500 Kalorien weniger konsumiert, dann gehen ja, sagen wir mal, zum Beispiel 10%, 50 Kalorien davon auch schon wieder weg. Das heißt, in dem Moment, in dem ihr ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien einführt, ist es sofort nur noch 450 Kalorien, weil ja 50 Kalorien Verdauungsenergie nicht mehr verursacht werden. Ja, das heißt, hier haben wir auch schon mal einen kleinen Effekt. Das hat jetzt aber nichts mit dem Constraint-Modell zu tun, sondern das ist einfach eine Folge des geringeren Kalorienkonsums, weil einfach weniger Verdauungsenergie benötigt wird, weil ihr weniger Nahrung zu euch nehmt. Und dann gibt es den großen Teil, wie immer, Eat und Need, also Exercise Activity Thermogenesis und Non-Exercise Activity Thermogenesis. Im Endeffekt Sport und alle Bewegungen, die ihr macht, die nicht zu bewusstem Sport gehören. Und da macht der Körper jetzt mehrere Sachen. Erstens, das, was wir nicht in dem Constraint-Modell wirklich sehen oder da berücksichtigen müssen, ist, ihr werdet lethargischer, ihr macht weniger Sport oder bewegt euch im Alltag weniger, weil das könnten wir berechnen. Wir könnten ja dann sagen, okay, ich habe ja weniger Schritte gemacht, aber in diesem Constraint-Modell haben wir gesagt, ich habe extra Kalorien verbraucht. Also ich weiß, dass ich nicht lethargischer geworden bin. Ich habe sogar mehr gemacht, mehr Sport, mehr Bewegung. Das heißt, was macht der Körper? Er wird vermutlich effizienter in den Bewegungen. Und das ist das, was jetzt in den nächsten Jahren sich vermutlich in der Wissenschaft zeigen wird, weil darauf deutet gerade alles hin. Es ist super, super, super schwierig, Need korrekt in Studien zu messen, weil es extrem teuer ist, extrem schwierig, auch in so frei lebenden Konditionen. Das heißt, das wird noch ein ganz spannendes Thema, aber aktuell deutet sehr, sehr viel darauf hin, dass auch Need und die Basal Metabolic Rate, diese Anpassungen, dass sie zueinander gehören. Und bei Need und Sport wird der Körper eben genauso wie bei der Basal Metabolic Rate effizienter. Das heißt, um das mal konkret zu machen, zu Beginn der Diät, wenn du 20 Minuten Sport machst, verbrauchst du vielleicht 100 Kalorien. Das ist auch wieder nur eine fiktive Zahl. Während der Diät verbrauchst du für diese gleichen 20 Minuten Sport statt 100 Kalorien nur noch 80 Kalorien, weil der Körper in seinen Bewegungen effizienter wird. Der Körper wird auch effizienter im Herstellen von ATP. Das heißt, das, was wir als für die Energie brauchen. Und das ist im Endeffekt einfach nur ein Resultat der Evolution. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, während der Evolution gab es ja nicht immer Zeiten, in denen genug Nahrung zur Verfügung war. Und wir würden jetzt alle nicht hier sitzen oder was auch immer ihr gerade macht, laufen, liegen, stehen. Das würden wir nicht machen, wenn unser Körper nicht eine Überlebensmaschine wäre. Und deswegen hat der Körper Mechanismen durch die Evolution, durch den Evolutionsdruck entwickelt, um eben auch in Hungersnöten zu überleben. Und genau diese Mechanismen sind immer noch in uns, weil wir ja seitdem wir jetzt in unserer modernen Welt leben, keinen Evolutionsdruck mehr haben. Wir haben schon noch, also Evolution findet immer noch statt, aber nicht mehr auf diese Art und Weise. Also gerade was diesen Faktor betrifft, eben nicht mehr so extrem. Aber wir haben dieses System, das sich über Millionen von Jahren entwickelt hat, immer noch in uns. Dass wir in Phasen, der Körper in Phasen der Nahrungsknappheit, also im Endeffekt, wenn ihr Fett verliert, wenn eine Diät stattfindet, dass er dann eben eine Kompensation durchführt, um nicht zu verhungern. Dass eben alle Systeme noch bedient werden, dass auch Bewegung noch stattfinden kann, ohne dass ihr irgendwann, wie man sagt, so vom Fleisch fallt, was ja dann wirklich zum Tode führen würde, wenn man halt ewig lang Fett verliert, weil zu wenig Nahrung da ist. Es passiert natürlich irgendwann, man kann ja verhungern, aber das passiert tatsächlich sehr, sehr langsam. Und der Grund, wieso das sehr langsam ist, ist, weil der Körper eben Systeme anpassen kann und nicht nur bewusste, also Sachen, die uns auffallen. Wie gesagt, ein Mechanismus, wie der Körper das runterreguliert, ist schon, dass er euch lethargischer macht. Das kennt ihr vielleicht aus einer Diät. Dass ihr müder werdet, dass ihr jetzt nicht mehr schafft, jeden Tag 13.000 Schritte zu machen oder so und so viel Sport zu machen. Aber selbst wenn wir dagegen ankämpfen, gegen diese Lethargie, und das machen ja viele, und ich mache dann genau die gleiche Schrittanzahl, genau den gleichen Sport, dann kann es sein, dass mein Kalorienverbrauch trotzdem drastisch nach unten geht, weil der Körper eben in diesen Bewegungen effizienter wird. Und das Spannende ist, wir haben ja auch schon ein paar Mal über die Hadza gesprochen, dieses Jäger- und Sammlervolk, das es noch in Afrika gibt. Also die leben im Endeffekt so, wie man vermutet, dass wir es vor Jahrtausenden, vor Jahren, als wir selber noch Jäger und Sammler waren, gelebt haben. Und bei denen ist eben dem Labor von Ponce aufgefallen, dass sie, also gibt es eine sehr, sehr bekannte Studie, werden wir vielleicht auch in der Zukunft mal hier reinbringen, dass die einen extrem hohen Kalorienverbrauch haben, also hätten müssen, weil sie super viel Bewegung haben, also die laufen super viele Schritte pro Tag, ist unterschiedlich, aber oft, also in der Regel deutlich über 25.000 Schritte am Tag. Und man hat aber trotzdem gesehen, dass die gar nicht so viel Kalorienzufuhr haben und das ist so mit dem Gewicht, dass da alles irgendwie nicht so zusammenpasst. Und da hat sich eben dann, also dort konnte man das auch sehr, sehr gut erforschen, und da hat sich dann eben auch so dieser Gedanke nochmal gefestigt von diesem Constraint-Modell. Und in den letzten Jahren, wie gesagt, hat sich in der Forschung immer und immer deutlicher gezeigt, dass das vermutlich das Modell ist, was wir oder was dann einfach in der echten Welt zutrifft. Und wie gesagt, das ist super, super schwierig, da Studien zu machen. Deswegen wird es noch ein bisschen dauern, aber es deutet halt immer mehr darauf hin und es gibt immer mehr Hinweise. Und gerade diesen Effekt zum Beispiel bei der sportlichen Effizienz, den haben wir schon durch Studien nachgewiesen in der Gesellschaft. Also das weiß man schon. Und jetzt deutet halt immer mehr und mehr darauf hin, dass wir auch bei NEAT effizienter werden und dass NEAT und die Basal Metabolic Rate vermutlich zueinander gehören. Und dass der Körper einfach, kurz gesagt, eine Überlebensmaschine ist und euren Kalorienverbrauch irgendwann extrem runterschraubt. Wir fassen jetzt mal alles kurz und bündig zusammen. Also, bisher wurde vermutet, dass die Grundstoffwechselrate den größten Teil der Stoffwechselkompensationen ausmacht. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ja? Die Basal Metabolic Rate geht runter oder du verbrauchst im Ruhezustand weniger Kalorien. Und es ist definitiv so, aber es gab dann halt viele neue Studien, wie zum Beispiel die The Biggest Loser Studie von Hall und Kollegen aus 2022, ich meine, die haben wir ja auch schon mal im Podcast besprochen, die lassen dann eben vermuten, dass es nicht nur die Basal Metabolic Rate ist, weil man da eben mehr von diesen Anpassungen sieht, die auf andere Komponenten zurückzuführen sind. Und vermutlich ist es eben eine Kombination aus einer geringeren Basal Metabolic Rate und mehr Effizienz bei körperlichen Bewegungen. Was bedeutet das für uns? Weil das ist ja der wichtigste Part, weil das klingt jetzt ja alles super, super negativ, wird es aber nicht. Also keine Angst, deswegen werden wir auch hier noch ganz oft drüber sprechen, damit ihr das Thema besser versteht und auch was ihr machen könnt. Aber es bedeutet einfach, dass der Körper den Kalorienverbrauch adaptiert, um eine Homöostase zu sichern. Also der Körper möchte nicht, dass sich seine Systeme zu extrem verändern. Der Körper möchte eine konstante Körpertemperatur haben, der möchte eine konstante Atemfrequenz haben, der möchte einen konstanten Blutdruck haben, der möchte auch ein konstantes Gewicht in der Regel haben. Das Gute ist, dieser Homöostat fürs Gewicht, der ist nicht super eingegrenzt. Das heißt, das ist jetzt nicht 1 oder 2 Kilo, darüber haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen, sondern es gibt so einen Settling Point und das ist eine Range. Das heißt, der Körper fühlt sich bei euch irgendwo plus minus x Kilo wohl. Wie groß diese Range ist und wo die Range ist, also in welcher Höhe sozusagen vom Körperfettanteil, ob das eher ein bisschen weiter oben, eher ein bisschen weiter unten ist und wie groß die Spanne ist, das ist vermutlich individuell. Da fehlt uns auch noch ein bisschen Datenlage, aber das, was gerade darauf hindeutet, ist eben, dass diese Range variabel ist von Person zu Person, wie groß die ist, aber es ist vermutlich eine Range da und das ist auch das, was man in der echten Welt sieht. Das heißt, wir können uns schon ein bisschen in so einer Range bewegen, aber irgendwann, wenn wir so an die untere Grenze kommen, dann kann es halt für die meisten kritisch werden und dann sind diese Stoffwechselanpassungen wirklich akut. Das heißt, solange ihr euch in der Regel in dieser Range bewegt, werdet ihr das nicht so tragisch merken. Das heißt, ihr könnt trotzdem noch normale Hungerlevel, normale Energielevel haben und trotzdem einen Körperfettanteil haben, der auch schon in die unteren Regionen geht. Manche können das halt weiter nach unten ausreizen als andere. Und umso weiter wir da nach unten gehen, desto mehr kommt halt dieser Gegenmechanismus vom Körper zu tragen, sodass er einfach immer und immer effizienter wird. Und da bemerken halt auch viele, okay, irgendwann, ich kann kein Fett mehr verlieren. Ich bin jetzt relativ niedrig mit meinem Körperfettanteil, immer noch das gleiche Defizit. Eigentlich müsste es laufen, aber irgendwann passiert dann nichts mehr. Und dann muss man vielleicht auch sagen, hey, jetzt ist vielleicht der Punkt, wo ich aufhöre, meinen Körper zu pushen, weil scheinbar ist das was ich genetisch einfach nicht wegstecken kann. Aber wir sprechen jetzt auch gleich nochmal im Coaching-Corner-Segment drüber, wie man da in der Praxis damit umgeht. Wichtig einfach nur in der Diät, da gehen gerade NEAT und EAT, also Non-Exercise Activity Thermogenesis und Exercise Activity Thermogenesis, also spontane Bewegungen und sportliche Bewegungen, die gehen nach unten. Erstens, weil ihr lethargischer seid und in der Regel dann weniger Schritte macht, weniger Sport macht, weniger rumzappelt sozusagen. Und selbst wenn ihr dagegen ankämpft und das alles weitermacht, gegen diese Lethargie, dann werdet ihr trotzdem effizienter und dann wird der Kalorienverbrauch dieser Bewegungen trotzdem nach unten gehen. Was noch passiert, was wir jetzt hier komplett rausgelassen haben, weil es ja nichts mit dem Stoffwechsel an sich, mit dem Kalorienverbrauch zu tun hat, ist aber ein ganz, ganz großer Faktor, der auch beeinflusst wird, weil der immer dazugehört ist, der Hunger geht nach oben. Wie gesagt, es hat nichts mit den Stoffwechselkomponenten zu tun, aber das beeinflusst ja die eine Seite der Gleichung, weil wir haben ja, wie vorhin besprochen, ein geschlossenes Energiesystem im Körper. Das heißt, wir haben eine Kalorienzufuhr und einen Kalorienverbrauch. Und der Körper macht diese Adaption eben durch zwei Sachen. Er schaut, okay, wie schaffe ich es, dass ich weniger Kalorien verbrauche, damit ich nicht verhungere? Und gleichzeitig, wie komme ich von der anderen Seite auch her und schiebe meine Kalorienzufuhr auch nach oben? Ja, also ihr habt links und rechts einen Balken. Rechts ist der Kalorienverbrauch, der ist zum Beispiel, sagt jetzt mal blau, der ist ein bisschen großer Balken, der ist blau. Und links habt ihr die Kalorienzufuhr, die ist rot und tiefer. Der ist halb so groß, der Balken vielleicht so. Das ist jetzt eine Diät. Und der Körper macht es so, der schiebt jetzt diesen rechten blauen Balken nach unten, der Kalorienverbrauch geht nach unten und gleichzeitig, damit sich das wieder eine Homöostase bewegt, also auf eine neutrale Kalorienbilanz, schiebt er den roten Balken, der halb so hoch war, auch nach oben, dass sie sich irgendwo in der Mitte treffen. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, um das zu veranschaulichen. Aber deswegen ist Hunger ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor bei diesen Anpassungen, die jetzt aber nichts hier mit den Stoffwechselkomponenten zu tun haben. Deswegen habe ich es rausgelassen. Aber das ist auch eine Kompensation, die der Körper vornimmt. Mehr Hunger, und das ist ja, was jeder aus einer Diät kennt. Ich werde erstens lethargischer und ich bekomme mehr Hunger. Das ist so, was die meisten fühlen. Hunger ist bei den meisten ja auch das, was sie eher wahrnehmen, früher wahrnehmen als Lethargie. An was liegt das? Weil die Lethargie wird oft dann erst zu spüren, wenn ich wirklich schon einen hohen Aktivitätslevel habe. Und die meisten haben eher so einen niedrig bis moderaten oder moderaten Aktivitätslevel. Und deswegen merkt man das oft nur, wenn man schon einen guten Aktivitätslevel hat. Bei den meisten Leuten ist deswegen auch so, gerade in der generellen Gesellschaft, wenn die eine Diät machen und die machen irgendwie 3000 Schritte am Tag, dann setzt natürlich dieser Mechanismus für Aktivität noch nicht so stark ein. Ja, aber der Hunger, dieser Mechanismus, der greift dann einfach ein bisschen früher. Und jetzt im Coaching-Corner-Segment schauen wir uns an, was man in der Diät vermeiden sollte oder wie man sich besser verhalten sollte und wie man das auch danach wieder alles ins richtige Lot bringen kann. Also Part 1, was passiert mit dem Stoffwechsel in der Diät, also wie verringert er sich? Und dann ganz, ganz wichtig, was können wir dagegen unternehmen? Nummer 1, wie wir gerade schon gesagt haben, BMR und TF sinken, also Basal Metabolic Rate und Thermic Effect of Feeding, also die Grundstoffwechselrate und die Verdauungsenergie, die gehen beide nach unten. Die Verdauungsenergie, weil wir einfach weniger Kalorien zu uns nehmen und dann weniger Nahrung aufgenommen werden muss und weniger Verdauungsenergie entsteht. Und die Grundstoffwechselrate sinkt einfach, weil erstens wir verlieren Körpermasse, insbesondere fettfreie Masse. Das heißt, oft verlieren wir ein bisschen Muskelmasse. Keine Angst, die kommt nach der Diät wieder. Wenn man es richtig macht, und dazu kommen wir jetzt gleich, kann man es auch hinbekommen, dass man vielleicht keine verliert oder sogar ein bisschen was aufbaut oder nur wenig verliert. Aber ein Part habt ihr trotzdem, den ihr an der fettfreien Masse verlieren werdet, und das ist zum Beispiel Organgröße. Die sinkt dann oft temporär und dadurch sinkt einfach die Basal Metabolic Rate, weil die Organmasse ist extremst energieaufwendig. Also pro Gramm, das ihr in eurem Körper habt, gibt es nichts, was so viel Kalorien verbraucht wie die Organmasse. Das ist einfach extrem energieaufwendig. Dann habt ihr noch Thyroid- und Leptin-Level, die sinken und die beeinflussen beide die Stoffwechselrate, was dann auch die Basal Metabolic Rate im Endeffekt auch nach unten bringt. Also nicht nur aufgrund der Körpermasse, die Kalorien verbraucht, sondern einfach auch, weil die hormonellen Gegebenheiten sich verändern, sodass der Körper weniger Kalorien verbraucht. Wir haben vorhin auch schon gesagt, ATP-Produktion wird effizienter, das heißt, es werden weniger Kalorien benutzt, um auch ATP im Ruhezustand zu produzieren. Und das führt halt alles dazu, dass die Basal Metabolic Rate und die Verdauungsenergie automatisch in der Diät nach unten gehen. Da könnt ihr nicht wirklich viel dagegen machen, außer halt, was wir gleich besprechen werden, versuchen, viel fettfreie Körpermasse zu behalten und auch noch ein paar andere Sachen. Und dann habt ihr noch die Komponente Need und Eat, also spontane Aktivitäten und sportliche Aktivitäten. Und da haben wir auch gerade schon gesagt, weniger Energie notwendig, um die gleiche sportliche Belastung auszuführen. Also der Körper wird effizienter. Und dadurch, dass sie einfach einen großen Teil der Stoffwechselkomponente ausmachen, wirkt sich das dann auf den Kalorienverbrauch aus. So, also das ist nochmal alles so ein bisschen zusammengefasst. Jetzt wichtig, was können wir dagegen unternehmen? Nummer 1, nichts Neues, Krafttraining. Und ja, ich habe vorhin gesagt, Krafttraining wäre keine Intervention, die ich bei jemandem einführen würde, als oberste Priorität, wenn die Person den Kalorienverbrauch in der Diät erhöhen würde oder wollen will. Dann würde ich das nicht in der obersten Priorität sehen. Ich würde das implementieren wollen, aber man muss ja immer die Realität betrachten und das ist auch meine Erfahrung aus dem Coaching. Wenn jemand noch kein Krafttraining macht, vielleicht auch noch gar keine Grundlagen in der Ernährung hat, dann geht es erstmal darum, Hierarchien zu erstellen und zu überlegen, okay, was ist die größte Effizienz? Was bringt uns gerade am meisten? Und da würde ich persönlich sagen, ist Krafttraining nicht ganz oben bei mir. Es ist aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor und sollte nicht vernachlässigt werden. Also Krafttraining gehört auf jeden Fall zu den Top-Sachen, die man machen kann und sollte, damit eben der Stoffwechsel nicht nach unten geht. Weil was passiert? Erstens zeigen Studien, dass Krafttraining weniger Auswirkungen auf Need hat als Cardio. Und das alle, die jetzt im Coaching sind und auch die aus dem Community-Bereich, die haben das sicherlich schon mal gehört, weil in einem Modul geht es ja um das Thema, wie kann ich mein Need erhöhen, also meine spontanen Aktivitäten. Und da haben wir auch eben über diese Studie gesprochen, dass Krafttraining weniger Auswirkungen auf Need hat, weil was passiert, wenn wir Cardio machen, und das kennt ihr vielleicht, wir bewegen uns weniger im Alltag, weil der Körper eben da schon mit dieser Kompensation anfängt. Also ihr macht jetzt zum Beispiel, damit ihr das ein bisschen greifen könnt, 10.000 Schritte jeden Tag. Und dann fangt ihr an, jeden zweiten Tag 30 Minuten Cardio zu integrieren. Dann kann es sein, dass ihr auf einmal nur noch 7.000 Schritte macht. Außer ihr kämpft irgendwie gegen die Lethargie im Alltag an und macht und presst euch durch sozusagen durch das Gefühl der Lethargie und macht weiterhin 10.000 Schritte. Aber wenn ihr jetzt einfach euch normal bewegt wie immer und nicht so krass drauf achtet oder auch dieser Lethargie ein bisschen nachgibt, dann werdet ihr weniger Need haben. Wie groß diese Anpassung ist, ist individuell, das muss man immer ein bisschen austesten. Was wir aber aus der Wissenschaft wissen, ist, dass wenn wir Krafttraining implementieren, zusätzlich, also wir machen zum Beispiel diese 10.000 Schritte am Tag, aber machen zusätzlich statt diesen 30 Minuten Cardio 30 Minuten Krafttraining jeden zweiten Tag, dann wird sich das vermutlich nicht so krass auf diese Schritte auswirken. Also wir werden vermutlich dann weiterhin diese 10.000 Schritte machen können. Beim Cardio verbrauchen wir aber trotzdem ein bisschen mehr Kalorien pro Minute als beim Krafttraining. Deshalb bedeutet es nicht, dass Cardio sinnlos ist. Aber Krafttraining hat eben diesen extrem positiven Effekt, dass wir Kalorien dabei verbrauchen. Wir bauen Muskelmasse auf, wir erhalten unsere Muskelmasse, wir bekommen eine bessere Kalorienverteilung, also wie die Nährstoffe aufgenommen werden, ist besser. Und wir haben eben kaum Auswirkungen auf Need, was man ja berücksichtigen muss, also auf diese spontanen Aktivitäten. Zweiter Punkt, auch nichts Neues, aber einfach wichtig, genug Protein. Weil dadurch führt es auch einfach wieder dazu, dass wir mehr Muskelmasse erhalten oder vielleicht noch welche aufbauen können. Hat sie natürlich auch positive Auswirkungen auf den Hunger, aber wir wollen jetzt ja wirklich mal nur auf den Stoffwechsel schauen. Nicht so viel Cardio, habe ich ja gerade schon gesagt. Cardio wirkt sich aus auf Need und kann sich eben auch einfach auf diese Kompensationen, umso mehr wir machen, ein bisschen stärker auswirken. Dann wichtig, Need hochhalten, weil hier, wie vorhin schon gesagt, der Körper wehrt sich einfach gegen diesen Fettverlust, indem er euch lethargischer macht. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir Strategien in den Tag implementieren, dass das Need nicht sofort nach unten geht. Und jetzt vorab, eine der schlechtesten Strategien ist einfach die ganze Zeit hier auf die Fitness-Tracker-Uhr zu schauen und dann zu versuchen, weiterhin diese Schritte irgendwie reinzubekommen. Es geht einfach darum, dass ihr schaut, okay, wie kann ich das denn passiv in meinen Alltag integrieren, ohne dass ich da bewusst so viele Handlungen ausführen muss. Da gibt es verschiedene Techniken, ja, und das wird jetzt hier den Rahmen der Folge sprengen, weil es geht jetzt hier nicht darum, Need zu erhöhen, das haben wir schon in anderen Folgen besprochen, aber es geht darum, das zu verstehen, dass das Need hochzuhalten durch geschickte Strategien, die keinen Druck verursachen bei euch, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, weil das ist das, worüber der Körper sehr, sehr viel reguliert. Und natürlich denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich, ja, aber du hast ja vorhin gesagt, bei Need geht die Effizienz runter. Das heißt, ich verbrauche ja weniger Kalorien dann pro Schritt. Ja, aber dieser Effekt ist ja nicht unendlich groß. Und es ist ja ein doppelter Effekt, wenn ihr euch weniger bewegt und auch noch bei den Bewegungen weniger effizient und effizienter seid, ja, also und weniger Kalorien verbraucht. Das heißt, Need hochzuhalten ist einfach wichtig und das sehen wir auch ganz klar in der wissenschaftlichen Datenlage, dass das für einen Diäterfolg wichtig ist, fürs Gewicht halten nach der Diät. Deswegen Need hochhalten, immer Prio Nummer 1. Und dann letzter Punkt, kein extrem hohes Kaloriendefizit für einen langen Zeitraum. Weil da gehen einfach diese Alarmsysteme vom Körper eher an, als wenn ihr ein moderates Kaloriendefizit fahrt. Wichtig, der Körperfettanteil, das haben wir vorhin auch schon besprochen, spielt auch eine Rolle. Also im theoretischen Teil habe ich euch auch kurz was zum Setting Point erklärt, zum Settling Point. Das heißt, diese Range, die ihr habt, in der der Körper so eine Homöostase von eurem Gewicht anstrebt, wo er sich einfach gern mit dem Körperfettanteil aufhält. Und umso weiter ihr das nach unten pusht, an die untere Grenze, also bei einer Frau zum Beispiel kann das sein, dass dieser Settling Point zwischen 20% und 28% ist. Bei einer anderen Frau ist er vielleicht bei 23% bis 31%. Und bei einer anderen Frau ist er bei 25% bis 28%. Das heißt, wie groß diese Range ist und wo die ist, ist unterschiedlich. Aber wenn die Frau, die zum Beispiel diese Range bis 25% hat, das anfängt zu pushen auf 23%, 22%, 21%, dann wird sie mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird sie sehr starke Stoffwechselanpassungen bemerken. Das heißt, dass sie, obwohl sie viel macht, viel Bewegung hat und so weiter, irgendwann nicht mehr so viel Kalorien verbraucht. Weil der Körper eben dann mit dieser Effizienz richtig beginnt und dann hört es irgendwann auf, dass wir auch in einem Defizit sind. Weil der Körper einfach den Stoffwechsel so anpasst, dass jetzt irgendwann mal dieser Gewichtsverlust aufhört. Und deswegen, um diesen Effekt auch zu vermeiden, kann man ein hohes Kaloriendefizit für einen langen Zeitraum vermeiden und muss einfach wachsam sein, wie weit will ich wirklich meinen Körperfettanteil nach unten pushen. Was passiert jetzt nach der Diät? Erstens, wir haben eine geringere Stoffwechselrate, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Basal Metabolic Rate geht auf jeden Fall nach unten. Wir haben auch keine optimalen Hormonlevel. Das wirkt sich auf die Stoffwechselrate aus. Wir haben mehr Hunger, weniger Potenzial für Muskelaufbau. Und ein Faktor, der jetzt auch nichts mit der Stoffwechselkomponente zu tun hat, das ist eine psychologische Auswirkung der Diät. Wir haben einen stärkeren Fokus auf hedonisches Essen. Das heißt, wir haben auch mehr Lust zu essen. Wir haben ja gerade schon gesagt, Hormonlevel beeinflussen den Hunger. Aber es gibt auch psychologische Auswirkungen, also hedonisches Essen, diese Lust auf Essen, gerade wenn man die Diät nicht richtig macht, die auch nach einer Diät, auch ganz klar in Studien zu sehen, zustande kommt. Und da muss man wirklich aufpassen, weil ich wollte es mit reinbringen, das ist einfach ein Faktor nach der Diät, hat jetzt aber eigentlich mit diesem Stoffwechselthema nichts zu tun. Was kann ich jetzt nach der Diät machen, damit diese ganzen negativen Eigenschaften, die wir jetzt aufgezählt haben, genauso wie wir sie in der Diät vermeiden wollen, dass sie sich zu krass etablieren, was kann ich machen, wenn die sich etablieren? Weil das wird ja, wenn ich mich gerade in diese unteren Sphären von meinem Settling Point bewege, also wenn ich immer weiter vom Körperfettanteil runtergehe und irgendwann langsam an diese Grenze komme, wo mein Körper sagt, bis hierhin und nicht weiter, und das reizen ja viele aus und das ist auch okay. Was kann ich dann machen, dass ich nach der Diät diese Stoffwechselanpassungen wieder rückgängig machen kann? Vorab, ihr werdet die nicht komplett rückgängig machen können, weil es ist normal, und das sieht man auch in Studien, dass selbst nach einem Jahr der Diät Hunger und Stoffwechselrate nicht auf dem alten Niveau sind, weil das wird nie passieren, wenn ihr Gewicht verliert. Das heißt, wenn eine Person jetzt den gleichen Lifestyle hat, also gleiche Aktivität, gleiches Sättigungsmanagement, alles so top ist und die verliert dann 7 Kilo, dann wird die vermutlich mit diesen weniger, also 7 Kilo weniger, immer ein bisschen mehr Hunger haben. Und die Stoffwechselrate wird auch immer geringer sein. Also die Person wird immer weniger Kalorien verbrauchen, allein schon, weil sie weniger wiegt, aber auch, weil einfach der Stoffwechsel permanent tiefer sein wird. Das heißt nicht, dass da irgendwas kaputt ist, aber der Körper befindet sich einfach auf einem anderen Niveau. Die Frage ist halt, wie sehr kann ich dieses Niveau halten? Und das ist auch was, was wir zum Beispiel im Coaching machen, dass wenn Leute so tief gehen wollen und dieses untere Limit ausreizen wollen, dann schauen wir eben wirklich immer, okay, wie weit können wir das runterbringen, ohne dass sich das negativ aufs Essverhalten auswirkt, ohne dass der Hunger auf einem crazy Level ist. So einfach, dass es sustainable ist, dass es angenehm ist, dass es ohne Druck passiert, das ist auf jeden Fall möglich. Aber es ist auch die Wahrheit, und das muss man auch immer berücksichtigen, dass man einfach mit einem geringeren Körperfettanteil immer weniger Kalorien verbrauchen wird und tendenziell auch ein bisschen mehr Hunger haben wird. Das Wichtige ist hier zu verstehen, dass es sich nicht immer auf die Lebensqualität auswirken muss. Also nur weil zum Beispiel der Hungerlevel höher ist und der Stoffwechsel geringer ist, heißt es nicht, dass ich jeden Tag das Gefühl habe, ich habe zu wenig zu essen. Das ist was ganz, also das hat damit theoretisch nichts zu tun, weil vielleicht ist dieser höhere Hungerlevel und dieser geringere Kalorienverbrauch immer noch locker ausreichend, sodass ich super flexibel essen kann und. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Wenn ich jetzt 5 Kilo mehr Fett hätte, hätte ich auf jeden Fall einen höheren Kalorienverbrauch, weil ich wäre immer noch in meiner Settling Point Range, sodass da was nach oben gehen würde. Ja, weil irgendwann, wenn ihr diese Settling Point Range ausreizt, dann irgendwann geht auch der Kalorienverbrauch nicht mehr weiter nach oben. Aber wenn ich jetzt 5 Kilogramm Fett mehr hätte, würde ich auf jeden Fall mehr Kalorien verbrauchen und ich hätte vermutlich auch einen geringeren Hungerlevel. Aber das brauche ich gar nicht, weil den Hungerlevel, den ich jetzt habe, der ist total angenehm für mich und der Kalorienverbrauch auch, also ich komme klar. Und dann ist es auch okay, ein bisschen mehr diese untere Grenze auszureizen. Also das müsst ihr verstehen, aber theoretisch mit mehr Körperfettanteil würde ich vermutlich geringere Hungerlevel haben, ein bisschen mehr Kalorien verbrauchen. Die Frage ist halt nur, brauche ich das in meinem Alltag? Ich brauche es jetzt gerade nicht. Und da muss man halt immer für sich herausfinden, wo siedle ich mich da an? Was funktioniert für mich ohne Druck? Wo habe ich keinen Food-Fokus? Und. Das ist ja ganz, 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 ganz wichtig. Weil viele pushen sich da viel zu tief für den Lifestyle, den sie haben. Weil der, auch wieder kleiner Exkurs, spielt bei dieser Settling-Point-Range eine große Rolle. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Job hätte, bei dem ich mich viel mehr im Alltag bewegen würde, und ich dadurch einfach viel mehr Alltagsaktivität hätte oder ich einfach so drauf achten würde, also mein Lifestyle anders wäre, dann wäre das wieder ein anderes Thema. Das heißt, das beeinflusst immer, wo ihr euch ansiedelt in dieser Settling Point Range. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal eine Folge drüber gemacht haben. Ich muss mal nachschauen, ist schon ein bisschen länger her und ich weiß nicht, ob wir dann genau über diesen Faktor auch gesprochen haben, aber eigentlich, um das euch nochmal auch von diesem Blickwinkel zu erklären, müssen wir eine komplett separate Folge machen. Kommt vielleicht, ich schaue nochmal nach, weil es ein spannendes Thema ist, aber das jetzt mal nur so als Exkurs, weil das sonst so negativ klingt. Hey, der Hunger wird immer höher sein, die Stoffwechselrate wird immer auf einem anderen Niveau sein, wenn ihr Fett verloren habt. Ja, das ist ein Fakt, heißt aber nicht, dass es dann irgendwie hinderlich sein muss für meine Lebensqualität. Was mache ich jetzt aber trotzdem, wenn ich die Stoffwechselanpassungen so gering wie möglich halten möchte? So schnell es geht, nach der Diät auf eine neutrale Kalorienbilanz gehen. Deswegen bin ich auch so ein Gegner von der Reverse Diet, habe ich schon oft gesagt. Ich sehe keinen Sinn dahinter, langsam die Kalorien nach einer Diät zu erhöhen. Wir haben keine wissenschaftliche Datenlage, die das unterstützt. Im Gegenteil, wir haben Datenlage, die darauf hindeutet, dass umso schneller wir unsere Kalorien auf eine neutrale Bilanz bekommen, das heißt kein Defizitüberschuss wäre auch okay, aber den brauchen wir nicht unbedingt, außer wir wollen wieder Fettmasse aufbauen, was ja dann den Kalorienverbrauch erhöhen würde. Aber das wollen wir jetzt ja nicht. Wir gehen jetzt mal davon aus, man will das Gewicht halten. Neutrale Kalorienbilanz, so schnell es geht. Die ist logischerweise niedriger als zu Beginn der Diät, weil ihr wiegt weniger und ihr habt Stoffwechselanpassungen. Aber das kann man austesten. Hey, wo kann ich mich so ein bisschen ansiedeln, ohne dass jetzt mein Körperanteil sofort wieder nach oben geht? Dann macht es auch auf jeden Fall Sinn, sich ein klares Ziel zu setzen, weil Gewicht halten ist vielleicht nicht immer realistisch. Manchmal muss man sagen, okay, es ist okay, wenn ich für mich 1 bis 2 Kilo nochmal nach oben gehe. Das machen wir auch im Coaching oft, dass wir von der Abnahme nochmal 1 bis 2 Kilo unter das gehen, wo sich dann die Person eigentlich ansiedeln will, weil das passieren kann, dass man auch nochmal ein bisschen Wasser zieht und so weiter. Aber auch so von der gesamten Zunahme muss man halt überlegen, okay, das, was ich jetzt am Ende der Diät habe, ist das wirklich realistisch? Kann ich das wirklich halten? Man kann es ja mal testen, wenn es nicht geht, das im Hinterkopf behalten. Vielleicht muss ich da 1, 2 Kilo mal ein bisschen nach oben gehen. Aber das ist halt wichtig, dass man sich hier ein klares Ziel setzt. Was will ich denn machen nach der Diät? Will ich das Gewicht halten? Will ich nochmal 1, 2 Kilo hoch, dass ich einfach weiß, wo geht's denn jetzt hin? Weil viele haben halt auch diesen psychologischen Faktor in der Diät. Ich habe ein Ziel, Defizit, Vollgas, da gehe ich hin. Ich weiß, was ich machen muss. Das motiviert mich intrinsisch. Und dann ist dieses Ziel weg. Und dann auf einmal fühlt man sich total lost. Und dann wirkt sich das halt nicht positiv auf das aus, was man gerade an Entscheidungen zum Beispiel in Bezug aufs Essen trifft. Das heißt, man trifft dann oft Entscheidungen, die man gar nicht treffen müsste, weil man einfach gar kein richtiges Ziel vor Augen hat. Ganz, ganz wichtig auch Fokus, wie ich schon gesagt habe, auf Gewohnheiten, die an einen realistischen Körperfettanteil gekoppelt sind. Also was kann ich zu dieser Situation oder was kann ich für einen Körperfettanteil halten? Wie viel Alltagsaktivität kann ich haben? Wie viel Sport kann ich machen? Wie gut kann ich mein Sättigungsmanagement steuern? Das sind alles Sachen, die sich auswirken. So, und dann mal das Szenario, was müsste ich machen, damit mein Stoffwechsel wieder auf dem alten Level ist? Im Endeffekt das verlorene Fett wieder zunehmen. Und das ist ja in der Regel nicht das, was man als Ziel hat. Und deswegen nochmal zurückdenken an das, was ich vorhin gesagt habe. Ihr müsst euch immer überlegen, ist dieses Szenario mit mehr Hunger und weniger Stoffwechselrate wirklich hinderlich für meine Lebensqualität? Und das, da muss man sich halt rantasten, was ist sustainable für mich? Weil die meisten wollen das Fett ja dann nicht wieder zunehmen, sondern sie wollen schauen, okay, wie tief kriege ich meinen Körperfettanteil, ohne dass sich das negativ auf mein Essverhalten und auswirkt. Das ist meine Erfahrung. Und ich denke, das ist auch das Ziel, das wir haben sollten, wenn wir unseren Körperfettanteil verringern wollen, dann sollte immer das Ziel sein, dass das auch sustainable ist. Es gibt extreme individuelle Unterschiede in Bezug auf den Kalorienüberschuss, das heißt auf eine Erhöhung von den Kalorien. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, gibt es eine ganz bekannte Studie, Role of Non-Exercise Activity Thermogenesis in Resistance to Fat Gain in Humans heißt sie, glaube ich. Und da haben die im Endeffekt geschaut, okay, was passiert, wenn wir Leuten 1000 Kalorien extra geben, wie kompensieren die das? Und manche Leute kompensieren es komplett. Das heißt, die machen so viel mehr Bewegung im Alltag, dass sie diese 1000 extra Kalorien wieder verbrauchen. Andere bewegen sich sogar weniger, dass die im Endeffekt sogar weniger Kalorien verbrauchen und in einem noch höheren Überschuss sind. Das heißt, die Kalorien zu erhöhen, weil das sollte unser Ziel sein nach der Diät, die Kalorien erstmal so weit zu pushen, ohne dass ich wieder zunehme, weil das ist ja das Ziel von den meisten, dass sie sagen, hey, ich will meinen Körperfettanteil da halten, wo der nach der Diät war, deswegen habe ich ja die Diät gemacht, aber ich will ja auch wieder mehr Kalorien zu mir nehmen. Und da habe ich ja vorhin gesagt, ihr wisst nicht unbedingt, wo euer Kalorienverbrauch ist. Das heißt, mal so ein bisschen rantasten und es so weit erhöhen, wie es eben geht. Und da ist es halt super individuell und super unterschiedlich, wie der Körper darauf reagiert. Manche können das relativ gut nach oben pushen. Da wird der Körper dann auch wieder relativ schnell ineffizient. Ja, das, was wir alles gerade mit Thema Effizienz und so in den Bewegungen besprochen haben, da wird der Körper bei manchen wieder schnell ineffizient. Bei anderen dauert es ein bisschen länger. Bei manchen ist es auch so, dass sie auf einmal viel, viel mehr Need haben, also mehr spontane Bewegungen. Bei anderen dauert es auch ein bisschen länger. Also wie weit ich dann diese Kalorienzufuhr nach oben pushen kann, während ich meinen Körperfettanteil halte, ist individuell. Und dann einfach, wie vorhin schon berücksichtigen, der hedonische Hunger kann ein bisschen höher sein. Das heißt, diese Lust auf Essen, deswegen vielleicht so hoch genießbare Lebensmittel am Anfang erstmal ein bisschen reduzieren, bis sich das eingependelt hat. Und wenn ihr diese Maßnahmen vornehmt, dann macht ihr wirklich schon das Maximum. Ihr müsst euch einfach, ich wiederhole es wirklich nochmal, bewusst sein, dass der Stoffwechsel und der Stoffwechsel wird immer niedriger sein, Hunger wird immer höher sein. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt sich negativ auf die Lebensqualität auswirkt. Man muss einfach testen, wie weit kann ich runtergehen, wenn ich unbedingt das ausreizen will, ohne dabei diese Beständigkeit zu verlieren und ein schlechtes Essverhalten und so weiter zu entwickeln, was ja dann diese Beständigkeit beeinflusst. Ja, also wenn ihr das macht, dann habt ihr das meiste getan und dann solltet ihr auch euch einfach mit der Realität der Situation, die für euch gilt, auseinandersetzen und da nicht zu extreme Ziele haben, die für euch einfach nicht realistisch sind. Aber das ist ein anderes Thema, darüber haben wir schon oft gesprochen, werden wir auch noch oft in der Zukunft, gerade in Bezug auf dieses Thema Stoffwechsel. Also das wird jetzt nicht die letzte Folge sein zum Thema Stoffwechsel, weil ihr habt vielleicht auch schon gemerkt, es ist doch ein komplexes Thema, weil so viele Faktoren mit reinspielen. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn wir immer und immer wieder über dieses Thema sprechen, auch mit anderen Schwerpunkten, anderen Fokuspunkten, weil sich ja vieles wiederholt. Und irgendwann, wenn ihr das öfter hört und dann auch Kleinigkeiten öfter hört, dann versteht ihr das Thema immer und immer mehr. Da müsst ihr vielleicht einfach ein bisschen Geduld haben, gerade so ein komplexes Thema. Also falls ihr euch jetzt schwer tun solltet, das zu verstehen, weil es ist wirklich komplex. Aber ich hoffe, dass es euch so, also jetzt gerade in der Folge, so gut wie möglich war, dass ihr versteht, wie diese Anpassungen funktionieren, was man dagegen tun kann, was man nicht dagegen tun kann. Und deswegen gehört ja auch Realismus und so weiter wirklich zu diesem ganzen Thema dazu. Weil wenn sich einfach mein Stoffwechsel nach unten anpasst und ich bin einfach jemand, ich kann zum Beispiel als Frau, ich kann meinen Körperanteil einfach nicht unter 20% pushen mit dem Lifestyle, den ich habe, dann ist auch für mich diese Erkenntnis ganz, ganz wichtig. Weil sonst schiebe ich das vielleicht oft auf mich und auf meine Fähigkeiten und, auf meine Kompetenz und das ist sehr, sehr schlecht. Also dieser Realismus und die Situation verstehen und eben nicht so Cookie-Cutter-mäßig, dass ich euch sage, ja, für jede Person ist das und das möglich, so wie es die meisten halt auf Social Media machen, das bringt euch nichts. Also wir müssen Realismus reinbringen, aber dann schon auch schauen, weil ich weiß, dass es viele von euch wollen, wie kann ich das Maximum aus meiner Situation herausholen? Und deswegen, Stoffwechsel werden wir noch ganz, ganz viel in der Zukunft besprechen, weil es super, super spannend ist, weil es noch super, super viele Themen gibt, weil die Forschung sich auch sehr, sehr rasant gerade entwickelt. Und gerade was die Forschung aus dem Ponzer-Labor betrifft, werde ich euch immer auf dem Laufenden halten, falls irgendwas Neues rauskommt, weil die sind da wirklich im groundbreaking Stuff machen, finde ich. Und entschlüsseln das Thema gerade echt sehr, sehr gut. Und deswegen wird das super, super spannend, weil sich dann auch vielleicht für uns irgendwann mal richtig konkrete Handlungsanweisungen daraus entwickeln, wo wir dann wirklich wissen, okay, das sind die Fakten, das ist zu tun. Weil jetzt diese ganzen Effizienzanpassungen mit Need und so weiter, das ist alles noch nicht ganz ready in der Wissenschaft. Das ist noch nicht ganz klar. Und das ist zwar eine starke Vermutung, aber wir können halt gerade noch nicht zu diesem perfekten Weg uns zurechtlegen, sondern müssen halt mit vielen Eventualitäten rumtesten, probieren, was geht für uns. Das ist halt leider die aktuelle Situation. Ich hoffe trotzdem, dass es euch geholfen hat und wir werden auf jeden Fall in der Zukunft noch viel über das Thema Stoffwechsel sprechen. Falls ihr Leute kennt, die mit dem Thema Probleme haben oder die das nicht verstehen, weil ich weiß, es sind viele, dann schickt ihnen auf jeden Fall die Podcast-Folge. Dann haben die sicherlich mal einen sinnvolleren Überblick als so diese typischen Aussagen, ja, mein Stoffwechsel ist kaputt etc. Dann verstehen die vielleicht, dass das Thema sehr, sehr komplex ist und dass es individuelle Unterschiede gibt, über die wir hier auch noch sprechen werden und. Und dann kann man für sich das ganze Thema einfach auch mal ein bisschen selber ausprobieren. Mit diesen ganzen Mechanismen, die ich euch hier erkläre, dann werdet ihr da immer sicherer und kompetenter und autonomer und dann geht da auch die Unsicherheit weg und das ist ja das, worum es geht, dass ihr euch einfach kompetent und autonom fühlt. Deswegen, wie gesagt, gern den Podcast teilen, wie immer Podcast folgen, weil es machen viele, die den Podcast hören, nicht und es hilft einfach dem Podcast, dass ihn mehr Leute sehen. Bewerten hilft auch immer und auch immer sehr, sehr gerne mir per Instagram DM Feedback geben und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.